Willkommen bei Reitstall Revolution, dem Business-Podcast für alle Pferdehofbetreiber, Reitschulbesitzer und selbstständigen Pferdeexperten. Mein Name ist Nicolette Menge, ich bin Pferde-Business-Expertin und begleite dich mit meinen wertvollen Tipps und Strategien auf dem Weg zur echten Marke in der Pferdewirtschaft. Die Mission? Erfolgreich und zufrieden in der Pferdebranche, ohne Preisdiskussion und mit der Wertschätzung, die du verdienst. Und da heiße ich dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei Reitstall Revolution. Diesmal etwas verfrüht zum zweiten Advent veröffentlicht. Warum? Dieser Podcast ist ein ganz besonderer. Ich war Gast bei Serenity Horses im YouTube-Account, kann man sagen, im YouTube-Kanal und wurde interviewt. Und genau dieses Interview darf ich euch jetzt hier auch zur Verfügung stellen, einfach um über die Zukunft von Reitschulen, über all das, was sich so verändert hat, über Qualitätsansprüche der Kunden, aber auch darüber, wo diese Qualität eben herkommen muss, das ist ja das, was euch wahrscheinlich am meisten interessiert, zu sprechen. Ihr könnt also auch mal vorbeischauen bei Serenity Horses auf YouTube, eine sehr beeindruckende Frau, die ihren Western-Reitstall, ihre Western-Reitschule dazu nutzt, einen YouTube-Kanal zu pflegen und auch dort schon recht viele Abonnenten hat. Also es lohnt sich in jedem Fall vorbeizuschauen und wir starten jetzt einfach rein in das Interview.
So, hi Nicolette, schön, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Und viele wissen es vielleicht schon, mein Name ist Nicolette Menge und ich betreibe in Dresden eine Reitschule, von der ich selbst manchmal behaupte, dass es eine der ersten war, die so Richtung Modernität und Digitalisierung gearbeitet hat, viele innovative Ideen hatte, aber hauptsächlich berate ich heutzutage Pferdebetriebe auf demselben Weg dorthin.
Und das ist halt genau das Spannende, weswegen ich mich riesig freue, dass du mit dabei bist jetzt bei diesem Thema. Und zwar habe ich meine Community gefragt, ob wir nicht mehr über das große Thema Reitschulen und vor allen Dingen die Entwicklung der Reitschule, der, sage ich jetzt mal, aktuellen modernen Reitschule mal sprechen wollen. Weil viele haben noch folgendes Bild im Kopf. Dunkle Reithallen, 10 Pferde in der Halle, die alle irgendwie was machen. Die beliebte Übung, der erste galoppiert los, die anderen sollen eigentlich im Schritt bleiben, aber es endet immer irgendwie im Chaos. In der Mitte steht einer, der schreit, nimm die Hacken runter, halt den doch mal fest. Würdest du sagen, dass es immer noch der Standard, so nach dem, was du bisher so erfahren hast und auch von den Stellen, die du bisher so betreut hast?
Also eigentlich muss ich sagen, zum Glück nicht.
Ja, würde ich auch sagen.
Also es gibt natürlich diese Art, Reitunterricht zu geben, noch immer. Das ist nicht ganz unbekannt. Ich habe gestern erst wieder auf Social Media einen Beitrag von einer, ich nenne sie jetzt mal Influencerin, ja, gesehen, die ganz enttäuscht war über einen Besuch in der Reitschule. Und dort habe ich dann wirklich auch gedacht, okay, das ist wirklich kein gutes Aushängeschild für uns. Aber ich muss sagen, gerade die Betriebe, die ich betreue oder auch die, die sich so sukzessive Stück für Stück annähern und immer mal eine Frage stellen, die scheinen schon ein ganz anderes Qualitätsbewusstsein zu haben.
Da kommen wir auch gleich zu dem Thema. Also bei uns läuft das ja zum Beispiel auch anders in der Reitschule. Wir geben ja hauptsächlich Einzelunterricht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das bei dir auch so?
Ne? Ganz genau, ja.
Was würdest du sagen von der Formulierung her, warum ist Einzelunterricht da so wichtig?
Hast du Zeit?
Kurz und knapp.
Also vielleicht mal im Wesentlichen. Oh, guck, jetzt ist bei mir etwas dunkler geworden. So. Im Wesentlichen ist, glaube ich, ein ganz weit verbreitetes Problem, dass die Schüler, die wir heute betreuen, ganz andere Grundvoraussetzungen haben, um ans Pferd heranzukommen. Weißt du, früher war Pferd haben, Pferd erleben dürfen, irgendwie noch weit verbreiteter. Viele Kinder sind dörflicher aufgewachsen. Es gab aber selbst in den Städten noch mehr so kleinere Höfe und Möglichkeiten, mal einen Pony zu streicheln oder irgendwie mal wenigstens Putzen zu üben. Irgendwas, ne? Aber das hat sich natürlich massiv verändert. Und heute begegnen mir gerade hier in der Großstadt Kinder, die zwar vom Reiten träumen durch Film und Fernsehen und weiß der Geier und glauben, dass sie ideal für das Hobby gemacht sind, aber eigentlich total viele Berührungsängste haben. Also den einen großen Punkt, warum Einzelunterricht heute für mich das einzige Konzept ist, was wirklich greift, ist, dass wir auf ganz unterschiedliche Grundvoraussetzungen treffen. Und die meisten eher weniger wissen als schon vor, na sagen wir mal, 10, 20 Jahren sah das Ganze noch ein bisschen anders aus. Ne? Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist aber auch der, dass wir nun mal zwei Komponenten haben, zwei Fehlerkomponenten. Die eine ist in den meisten Reitschulen ja das Kind oder aber auch der Erwachsene, der vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, aus seinem Alltag heraus nicht unbedingt der absolut pferdeaffinste Mensch war, aber doch irgendwie Bock auf Reitunterricht hatte. Ne? Oder das Kind, was halt, wie gesagt, keine Berührung vorher hatte. Und die andere Komponente ist das Pferd. So, und wir wollen ja heutzutage sowohl mit Verantwortung in die Ausbildung des Menschen gehen, als auch mit Liebe zum Pferd, nicht zugucken müssen, wie das sich so die ganze Zeit für uns nur aufopfert. Ja, also wie man selber hat ja gewisse reiterliche Ansprüche an sich. Man sitzt in der Regel ja selber ab und zu nochmal am Sattel. Und dann siehst du deine Pferde, wie sie dort, ich sag jetzt mal so das Paradebeispiel, ne, mit hochgerissenem Kopf und total aufgerissenen Augen irgendwie die Hinterhand hinter sich herschleifend im Kreis rennen. Am besten noch irgendjemand anders hinterher, um mal mit deinem Bild vom Anfang zu kooperieren. Ja. Und du denkst so, das kann's doch nicht sein. Dafür bin ich doch nicht angetreten. Und da lernt der Kunde ja jetzt auch nichts. Ne? Auch wenn der jetzt mal auf dem Pferd sitzt und denkt, wow, ich reite. Sind wir mal ehrlich, irgendwann, also ist meine Erfahrung, irgendwann fällt auch dem letzten Nichts-Pferdeversteher ein, dass er irgendwie seit Monaten das Gleiche macht. Und das ist für mich auch kein Qualitätsanspruch. Also ich komme an der Stelle einfach mal zum Schluss. Du merkst, ich könnte da jetzt noch Ewigkeiten Gründe für Einzelunterricht aufführen. Aber für mich ist es einfach Verschleiß für Körper, Geist und Seele von beiden Beteiligten plus dem Reitlehrer bedauerlicherweise auch und Geld rausgeschmissen. Mhm. Ganz klar.
Ja, das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Gerade was du auch angesprochen hast mit den unterschiedlichen ich sage jetzt mal Voraussetzungen, die Schüler so mitbringen. Ich habe so einige, die sagen, ich reite schon seit Jahren und ich möchte gerne jetzt mal in das Westernreiten einsteigen. Wir sind ja nur eine Westernreitschule. Mhm. Und ich habe am Anfang mir gedacht, ja, na, wenn die schon seit Jahren reiten, na ja, dann fangen wir mal mit einer Reitstunde tatsächlich auch an. Und ich habe es so bereut. Und seitdem gibt es bei mir als erstes immer erstmal die Bodenarbeit. Erstmal Grundlagen schaffen, damit wir eine gemeinsame Basis haben, auf der wir aufbauen können und um daraus dann zusammen halt letztendlich auch wachsen zu können und dass die Menschen auch viel mehr lernen, mit dem Pferd zusammen zu wachsen. Ich habe auch immer wieder, also die Schulpferde, die bei mir so einziehen, die, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie so einen Hang zu Pferden, die ein kleines Manko haben und zum Beispiel unsere liebe Lucky, die ist am Anfang nicht so ganz klar gelaufen, brauchte Hufschuhe und hat hier und da so ihre Zipperlein und war, wir haben immer liebevoll gesagt, unser Panzer, weil die halt nur sehr schwerfällig war und so weiter. Und meine Schüler, die jetzt gerade viel auch eben mit der Lucky arbeiten, merken, was sie für eine Entwicklung hingelegt hat jetzt in dieser Zeit. Und ich finde, auch das können Reitschulen durchaus mit rüberbringen, wenn man sich eben von der Pferdeseite aus mit dem ganzen Thema beschäftigt und den Schülern eben auch beibringt, mit den Pferden zu arbeiten. Was mich nämlich zu dem nächsten Punkt direkt führt, und zwar das Klischee, gerade wenn man Pferde kauft, steht ja immer gerne dann drin in den Anzeigen, nicht an Reitschulen. Weil ich denke, dass viele Reitschulen immer noch den Stempel haben, dass sie die Pferde verheizen und sie halt nur als Sportgeräte verwenden, weil ja irgendwie muss man ja lernen, aber auf dem Holzpferd geht's ja nicht, also nimmt man die armen Tiere dafür. Ich ist jetzt natürlich überspitzt, ne? Aber hier auch gerne wieder die Frage, nämlich, was ist so deine Erfahrung mit den Ställen, wie hat sich das denn weiterentwickelt eigentlich im Umgang mit den Pferden?
Die Pferde werden verheizt, ja. Also man liest es ja tatsächlich sehr, sehr häufig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ehrlich, ich suche sehr wenig bei pferdespezifischen Anbietern nach Schulpferden. Ich suche eigentlich nach Schulpferden oft bei Kleinanzeigen. Ganz einfach deswegen, weil wir auch sehr, sehr viele von diesen Missverstandenen aufnehmen und finden. Und weil die Pferde auch teilweise aus Überforderung sehr schnell weggeschmissen werden. Das muss man auch sagen, ne? Also diesen Weg mit dem Pferd zu gehen, den können sich viele, behaupte ich, da bin ich wieder bei meinem Geldthema, gar nicht so richtig vorstellen und auch nicht leisten. Ja, das muss man auch sagen. Die wollen eigentlich was perfekt Funktionierendes im privaten Bereich. Und die Reitschule ist dann, und da kommen wir zu deinem Klischee, in meinen Augen ganz oft für, wenn das eine gut betriebene Reitschule ist, muss man natürlich dazu sagen, mit einem modernen Konzept, ist es eigentlich ein Segen für die Pferde. Weil ich behaupte, dass Pferde eigentlich, obwohl das ja viele sagen, doch eine Aufgabe haben wollen. Also das, ich kann nicht nachvollziehen, wie man immer wieder so sagt, lass die doch in Ruhe, die wollen ja nicht arbeiten und so weiter und so fort. Na, da gibt's ja auch so eine Bewegung, nenne ich es immer liebevoll,
die am liebsten dazu das, ein Video gemacht hat.
Die am liebsten das Reiten verbieten würden und so weiter und so fort. Ich muss aber sagen, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es einfach die Herangehensweise ist. Und wenn du ein funktionierendes Konzept aufbaust, eines, wo es nicht darum geht, über die Masse möglichst viele Leute zu verheizen und darüber dann vielleicht Umsätze zu generieren, die halbwegs funktionieren, dann hast du Zeit, dich mit dem Tier wirklich zu beschäftigen. Und dann hast du auch Zeit, das rauszusuchen, was das Pferd braucht. Die Herangehensweise im Training, den Aufbau, wie du gerade eben gesagt hast, schön, dass ihr sowas auch anbietet. Ich weiß, die Westernreiter-Szene ist da uns deutlich voraus. Die ganze Bodenarbeitsgeschichte kann ja super effizient sein, um beispielsweise schlecht muskulöse Pferde, ne, also mit Atrophien und Co., wieder aufzubauen, ohne dass du die schon richtig reiterlich einsetzen musst und am Ende aber schon Geld mit denen verdienst, weil du halt Bodenarbeitseinheiten verkaufen kannst, die wichtig sind. Ne? Mhm. Und deswegen glaube ich, dass wir mit diesem Klischee aufräumen müssen. Das wird aber nur dahergehen mit dem Schritt, dass natürlich auch die anderen Reitschulformen verschwinden. Ja, weil solange es immer mal wieder einen gibt, der beweist, dass es doch Horror ist, ne, ist das natürlich sofort wieder auf alle. Ne? Das wird ja immer, die schlechten Dinge bleiben ja in den Köpfen der Menschen. Und davor müssen wir uns natürlich auch ein bisschen selbst schützen, gegenseitig unterstützen. Das ist ganz wichtig, weil ich glaube eigentlich, davon bin ich auch überzeugt, dass fast alle, die wirklich Reitunterricht geben wollen, na, die das wollen, weil das ist für mich nochmal eine ganz andere Hausnummer, ob man das will oder ob man das macht, weil man denkt, man muss das Geld mitnehmen. Mhm. Die das wollen, die wollen eigentlich auch lieber sowas wie Einzelunterricht oder kleine Gruppen geben. Also das ist so ganz kleine, na, ich sage immer, zwei Mann sind auch noch okay, es gibt vielleicht auch Unterrichtsformen, wo vier funktionieren, aber also für mich nicht, ne? Ich mag das einfach nicht, weil ich sage mir immer, ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich sage, das ist jetzt wieder, ne, so. Mhm. Aber es ist dennoch möglich, wenn, dass man sich damit mal befasst, aber mehr als vier halte ich für absolut absurd. Mhm. ne? Und dann kommt es auch immer auf den Leistungsstand, Ausbildungsstand und auf das Alter des Reitschülers an. So, zurück zu deiner Frage, Klischee. Also wir müssen da ganzheitlich rangehen. Es hilft uns nichts. Ich kann diesen allgemeinen Irrglauben zwar verstehen, aber er ist genauso altertümlich wie ganz viele Dinge in der Pferdewelt.
Ja, also tatsächlich habe ich auch die Erfahrung gemacht, es gibt eigentlich im Pferdebereich, im Reiterbereich nichts, was man nicht in den Unterricht einbauen könnte.
Ganz genau, und ja.
Ich verstehe bis heute nicht Reitlehrer, die sich davor scheuen, dann zu sagen, hey, das Wetter ist Mist, sie sagen dann lieber die Reitstunde ab, statt dann zu sagen, nö, wir machen heute eine Physiotherapieeinheit zum Beispiel oder solche Sachen.
Also, an der Stelle würde ich mich trauen, dir mal einzuhaken, wenn
bitte,
du mir erlaubst.
Bitte, hake ein. Das, so war es ja gedacht.
Weil das ist jetzt wirklich ein Thema, das geht in Richtung Mindset und Selbstverwirklichung der Reitschule beziehungsweise derjenigen, die das betreiben. Das geht in Richtung Mut, das geht in Richtung Durchsetzungsvermögen und unternehmerisches Know-how.
Ja, das ist ja jetzt dein Steckenpferd.
Genau, und da kommen wir wirklich an ein ganz großes Problem. Als du gesagt hast, du verstehst nicht, warum das viele nicht machen, da habe ich direkt die Antwort darauf. Es ist teilweise der Kunde, der Reitunterricht kauft und dir das Leben zur Hölle machen kann, ich sage nicht muss, aber kann, wenn du dann keinen Reitunterricht anbietest. Mhm. Und das ist ein schwieriges Pflaster. Also ich bin der Meinung, dass man sich damit heutzutage sehr gut schützen kann, indem man eine ordentliche Webseite hat mit AGB und Co., wo das alles schon ordentlich mit erklärt ist. Ja, wo man auch den richtigen Kunden anzieht, der ein gewisses Verständnis dafür hat und auch sagt, hey, das ist halt jetzt mal so. Aber das ist ja wirklich der Idealfall, dass Reitschulen so eine Webseite, so einen Öffentlichkeitsauftritt haben, wo steht, pass auf, lieber Kunde, wir bieten ein ganzheitliches Konzept an. An Schlechtwettertagen nutzen wir das, um andere Dinge am Pferd zu lernen. Oder wenn der Reitschüler sich nicht gut fühlt, dann nutzen wir das und steigen nicht aufs Pferd, weil das ist nicht unbedingt fair, sondern dann machen wir was am Boden, um beide aufzubauen und so weiter und so fort. Ne? Brauche ich dir nicht erklären, weißt du selber. Das funktioniert nur, wenn der Kunde sich in diesem Moment schon vorneweg gebrieft fühlt. Mhm. Ja? Ja. Und das ist unternehmerische Arbeit. Das musst du als Geschäftsführer gelernt haben.
Und das ist halt auch etwas, wo ich denke, wo die Reitschulen, glaube ich, auch noch viel auch bewegen können, um halt mit diesen Klischees aufzuräumen, sich eben gute Konzepte, ganzheitliche Konzepte zu überlegen. Und ich kommuniziere das zum Beispiel vom ersten Tag an. Ich meine, wir beginnen ja auch mit der Bodenarbeit. Und mich fragen auch einige, ja, was ist denn, wenn es regnet? Ich so, naja, also Bodenarbeit geht meistens schon, es sei denn, es gießt in Strömen. Und solange der Fahrtweg möglich ist zu uns, sage ich keine Stunde wegen Wetter ab, weil wir machen ansonsten sehr gerne Theorie zum Thema Hufe zum Beispiel oder Fütterung etc. Also wirklich halt ringsrum, was man halt auch gut machen kann und wo dann meistens auch wirklich viel, viel mehr Verständnis auf Seiten des Kunden beziehungsweise auf Seiten des Menschen, der ja gerne zu einem Pferdemensch werden möchte, dann wiederum da ist. Und ich finde, sowas könnte man noch viel mehr, sage ich jetzt mal, verbreiten, dass das vielleicht auch einfach in den Köpfen der Menschen oder der Kunden, wie du so gerne sagst, mehr verankert ist, dass Reiten lernen nicht nur auf dem Pferd sitzen ist, sondern noch so, so, so viel mehr. Was würdest du sagen, wie viel Prozent haben wir davon schon erreicht von den Reitschulen? Wie viele machen das?
Du meinst gut kommunizieren, dass da mehr dazu gehört? Mhm, mhm.
Und ein eher ganzheitlicheres Konzept zu fahren.
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil da ist nochmal ein Unterschied zu machen zwischen glauben, dass sie es tun und tun es wirklich.
Oh, ja.
Weil man ist doch so schnell gefangen in so alten Mustern, in Routinen, vielleicht in dem, wie man selbst reiten gelernt hat. Ne? Und manchmal, da erwische ich mich selbst auch gern dabei, kommst du an so einen Punkt, da denkst du so, oh, hab dich doch jetzt mal nicht so. Weißt du? Sowohl auf Seiten der Reitlehrer als auch auf Seiten des Schülers, ja, weil ich meine, oh, heute regnet, ne, so, und du denkst so, ja, ich wäre auch aufgestiegen, jetzt so, ne? Also, so, da ist wirklich wieder dieses Thema, dass man sich in diesen komplett neuen Kunden hineinversetzt. Ja. Das ist eine Mammutaufgabe, wirklich, weil du musst so viele Dinge vergessen, die du selbst empfindest. Aber das ist nun mal dein Job. Ja, du kannst nicht alle wieder zurückändern und natürlich kannst du versuchen, Pferdemenschen zu machen, die dir mehr ähneln. Na, das tun wir vielleicht alle, ne? So irgendwie. Aber es gibt immer auch diesen Prozess, dass du akzeptieren musst, dass die Menschen so sind, wie sie sind.
Oh ja.
Und,
oh ja.
Ne, so. Und wenn ich danach jetzt deine Frage beantworte und festlegen muss, wie viele machen das schon, sich wirklich mit ganzheitlichen Konzept beschäftigen, dann würde ich sagen, liegen wir vielleicht bei um die 50%.
Oh, das ist auch schon gut. Ich hätte gesagt, du sagst weniger.
Nee, das würde ich schon nicht sagen. Die es aber behaupten, sind halt deutlich mehr.
Ach so, ja, verstehe.
Weißt du? Und die dann aber trotzdem irgendwie den Prozess nicht voranbringen, weil sie das Grundwesentliche noch nicht verstanden haben. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass du halt führen musst als Geschäftsführer. Ne? So, und das ist wirklich eine harte Aufgabe für die meisten.
Ja, ja, definitiv. Also würde ich jetzt mal so zusammenfassen, dass diejenigen, die eine Reitschule betreiben, sich da wirklich gute Rundum-Gedanken machen sollten, wie sie ein Gesamtkonzept zusammenfassen, rund um das Thema Pferd. Oder aber auch gleichzeitig diejenigen, die reiten wollen, und damit sind ja jetzt die meisten, die das Video sehen bzw. deinen Podcast hören, mit angesprochen, sprecht das doch auch gerne bei der Reitschule an. Weil ich denke tatsächlich, dass man damit auch so ein bisschen mehr helfen kann, das Bewusstsein dafür zu schaffen und zu sagen so, hey, ich habe jetzt mal Interesse, Bodenarbeit zu machen zum Beispiel. Und aber auch, was mich auch wirklich freuen würde, dass die Reitschulen oder überhaupt auch Trainer etc. mehr als Kollegen miteinander umgehen, als anstatt als Konkurrenten zum Beispiel. Mhm. Ja? Also, dass man da auch einfach mehr zusammenarbeitet und sich umguckt, hey, wer ist noch in meiner Umgebung, wer bietet was an, sodass man da eben auch mehr zusammenarbeiten kann und so ein noch mehr rundumliegendes Konzept machen kann. Ich zum Beispiel kann nicht voltigieren, ich habe keine Ahnung. Schicke ich immer zu einer Freundin und sage, hier, da könnt ihr anfangen. So, ich habe keinen Plan. Ne?
Ja,
oder
ja.
Wenn jemand jetzt fahren lernen will, kann ich auch nicht. Ich kann auch keine Doppellonge-Gymnastik machen oder so. Dann gucken wir lieber, dass wir Kurse dafür dann vielleicht organisieren, wenn mehr Interesse dafür ist. Also, dass wir einfach auch so als Pferdemenschen mehr zusammenarbeiten.
Ich glaube auch, dass in den Köpfen der Kollegen Bodenarbeit, also das ist jetzt wirklich eine total subjektive Empfindung. Ne? Mhm. Also ich glaube, Bodenarbeit hat so einen schnellen Sprung zu Horsemanship zum Beispiel. Mhm. Also in den Köpfen von konservativ ausbildenden Reit. Also kann er jetzt von uns sprechen. Ne?
Ja.
Und das finde ich eigentlich auch ziemlich schade, weil man muss ganz ehrlich sagen, für mich ist die Horsemanship-Seite was, das gehört sehr gut zum Western-Bereich. Ne? Das gehört bei dieser Auslegung des Reitens einfach dazu. Und es gibt aber so viele Lektionen an Bodenarbeit, die man in der klassischen, klassisch ist auch wieder so ein schwieriges Wort, da muss man aufpassen, das ist ja auch, hat ja auch 100 Definitionen, ich nenne es wirklich mal konservativen, ja, in der Reitlehre nach den Richtlinien Reiten und Fahren. Da hast du so viele Sachen, die du den Leuten auch beibringen kannst. Und das ist etwas, da finde ich, müssen wir auch besser zusammenarbeiten. Was mir absolut nicht gefällt, ist Schwarz-Weiß-Denken. In der Pferdewelt.
Absolut, das ist der Tod, bin ich der Meinung.
Na, genau, und ich liebe zum Beispiel, ich gucke mir Westernreiten super gerne an. Ne? Ich denke immer so, oh, das würde ich auch gerne können, das sieht so viel lässiger aus als alles andere und so weiter. Aber ich muss einfach ehrlich zu mir selbst sein, ich kann es nicht, ich habe keine Ahnung davon. Ne? Aber was ich halt kann, ist bin danach ausgebildet, nach diesen Richtlinien, und ich kann halt zum Beispiel Doppellongenarbeit quasi eine freundlichere, ja, da kommen wir jetzt zum ganz Horrorthema, oh Gott, ich werde zerrissen in deinem Podcast,
eine
freundliche Möglichkeit, auch eine gewisse Anlehnung über eine Ausbindefunktion der Doppellonge zu erarbeiten, ne, um eine Chance zu haben, zum Beispiel, das liebe ich, dieses Annehmen und Nachgeben, wie wir nun mal reiten, zu synchron in der Bodenarbeit anzuwenden.
Mhm.
Das ist nämlich was, das finde ich wirklich schwierig an Ausbindehilfszügen, ne, dass du ja quasi nicht manuell nachgeben kannst zum Beispiel und so. Und deswegen verstehe ich auch ein paar Kritiker, wobei ich da nicht ganz so hart bin wie die meisten, aber deswegen liebe ich die Doppellongenarbeit. Und also ich kann dir sagen, 80% meiner Reitschüler haben keine Ahnung, wie man eine Doppellonge bedient. Ja, so. Aber warum? Warum machen wir das nicht? Ja, also wir könnten doch diese total schwierige, und es ist ja auch einfach schwierig, man muss das einfach ein bisschen können, um da nicht hier dazustehen,
warum nutzen wir das nicht? Ne? Und deswegen sage ich, Bodenarbeit ist doch kein Begriff, der nur in eine gewisse Charge der Pferdeausbildung und Reiterei passt. Den gibt es ja überall.
Ja, ich sage ja auch immer, wenn mich jemand fragt, ja, was ist denn Bodenarbeit, sage ich ja auch, naja, das ist im Grunde erstmal alles, was ich mit dem Pferd mache, solange meine beiden Füße auf dem Boden sind, deswegen heißt es so. aber zu uns, bei uns zählt zum Beispiel auch die Freiarbeit mit dazu, die Roundpenarbeit, eben Doppellonge, beziehungsweise wir machen Fahren vom Boden aus. Mhm. Ne? Also gymnastizieren an der Doppellonge kann ich nicht. Würde ich, hey, vielleicht komme ich einfach mal vorbei und lerne es von dir.
Ja, los geht's. Ja, ich musste es lernen. Ich war schwanger und wusste nicht, wie arbeite ich jetzt diesen Spanier 10 Monate lang. Ja,
guter Punkt, ne? Also definitiv, ich mache dafür halt dann mehr Kappzaumarbeit zum Beispiel. Also arbeite nach Geithner zum Beispiel und solche Sachen. Und das gibt so, so vielfältige Sachen, die wir, denke ich mal, auch gerade in den Reitschulen mehr einarbeiten können und da auch mehr das Bewusstsein schaffen können, dass das auch eine geile Sache ist vor allem.
Definitiv. Ne? Und noch lustiger ist, wenn du mich an der Doppellonge siehst, ne? Mhm. Ich habe den Kappzaum drauf und einen Kappzaum mit Gebiss und habe meistens nur den äußeren Strang drin, ne, für den Außenrum und mache die Stellung über den Kappzaum, weil ich nicht am inneren Gebissring ziehen will. So, und bitte zeig mir, wo das in irgendeinem Buch jetzt so schnell, also es wird welche geben, bin ich überzeugt, aber in einem Standardbuch findest du diese Kombination nicht. Aber die ist mir ja nur möglich, weil ich ganzheitlich angucke, wie das Pferd da gerade reagiert, weil ich sehe, okay, ich blockiere ihn jetzt, wenn ich über den inneren Gebissring arbeiten würde. Mhm. Ne? So, und dann habe ich halt eine Idee. So, und diese Idee kann ich aber nur dann umsetzen, da kommen wir wieder ins Schwarz-Weiß und im Schwarz-Weiß-Denken, wenn ich mir Input aus allen möglichen Varianten der Reiterei hole, wenn ich dafür offen bin.
Ja. Ne? Genau. Ja, aber das finde ich ja eine großartige Idee. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, ob ihr das schon mal gehört habt. Ich habe das noch nie gehört und finde es aber richtig genial. Ich finde das richtig toll. Ich probiere das demnächst mal aus.
Es ist, also du musst ein bisschen üben, sage ich dir, aber es funktioniert.
Ja, na cool. Ja, also das versuche ich. Ich komme auf jeden Fall mal vorbei und lass mir das von dir zeigen und dann versuche ich das mal auch mal mit meinen Ponys. Das würde mich wirklich mal sehr interessieren.
Ja, cool.
Und dann kommen wir nämlich zu unserem nächsten Punkt, nämlich die Qualität der Reitschule. Das ist ja auch immer so das große Problem oder was mir halt auch Schüler sagen oder halt auch Zuschauer sagen, sie finden einerseits keine Reitschulen bei sich in der Umgebung, das ist natürlich ein Problem, muss man weiterfahren, wissen aber auch nicht, was denn eine gute Reitschule ausmacht. Also worauf kann man denn heutzutage noch achten? Was ich jetzt nämlich letztens bei dir schon rausgehört habe, du bist auch kein Fan von den Trainerscheinen. So?
Nein, also kann ich gleich mal was dazu sagen, aber ja, ich lasse dich erstmal deine Frage formulieren.
Ja, genau. Also worauf kann man denn noch achten? Was sind denn Qualitätsmerkmale letztendlich? Weil, wie gesagt, ich bin kein Fan von Trainerscheinen und treffe auch immer mehr Leute, auch tatsächlich auch alte Hasen, von denen ich jetzt schon gehört habe, so ganz ehrlich, den Trainerschein, zumindest das, was wir so angeboten bekommen haben, ist jetzt nicht so sonderlich viel wert. Und das verunsichert natürlich auch. Also worauf kann man sich denn heutzutage noch verlassen? Was würdest du sagen?
Also kommen wir erstmal zum Thema Trainerschein. grundsätzlich finde ich, ist jede Qualifikation, die sich heutzutage noch jemand antut, eine, vor der man Respekt haben muss. Okay. Egal, was für eine das ist, weil es viel zu viele gibt, die ihren Weg gar nicht gefunden haben, sondern ne, die einfach so loslegen. So. Und das ist auch okay, weil am Ende war es bei mir irgendwann mal auch so ähnlich, nicht ganz, aber so ähnlich. Aber es ist nicht, also anders. Ich finde, man braucht eine Art Qualifikation und es sollte schon mal, wenn ich behaupte, ich bin ein Experte in irgendwas, sollte es dafür schon mal irgendeinen Nachweis gegeben haben. So. Das kann Erfahrung sein, aber diese Erfahrung darf sich halt nicht auf 2 Monate beschränken, sondern die sollte schon nachweislich über mehrere Jahre fundiert sein. Mhm. So. Die Trainerscheine, und da kommen wir was, das dürfen wir nicht vermischen, zu einem Punkt. Trainerscheine sind ja nicht gleich Trainerscheine. Zum heutigen Zeitpunkt kannst du ja quasi den Trainerschein nach FN machen, nach wie vor. Dort gibt es nur noch sehr wenige, die Trainer A oder Trainer B Lizenzen haben nach FN. Methode, nenne ich es jetzt mal. Ne? So, aber es gibt ja inzwischen Haufen Privatinstitute, die Trainerscheine in der Pferdewelt anbieten und es dann auch Trainerlizenzreiten nennen. Die haben halt irgendwie einen Wurzsalat gemacht und dann durften die das auch. So, das ist eigentlich unser Problem, dass es ja keine Standardisierung gibt oder irgendwas, worauf man sich verlassen kann. Aber ob das wirklich ein Problem ist, will ich auch gar nicht behaupten, weil ja da wieder dieser Punkt kommt, dass ich mich ja zu den Menschen hingezogen fühlen sollte, die zu mir passen und umgekehrt. Mhm. Und das erreiche ich nur, und da kommen wir zur größten Herausforderung, die der Reitschüler hat, dass ich herausfinde, was ich will. Das halte ich für die eigentliche Herausforderung von Reitschülern. Gehen wir mal auf Fall A ein, Eltern, ne? Eltern. Eltern haben in der Regel keinen Dunst. Die wollen einfach nur reiten.
Ja.
Für ihre Kinder, ne?
Ja.
So. Und das heißt, ich habe als Trainer, in welcher Qualifikation auch immer, als Reitlehrer, als Beauftragter, habe ich die Aufgabe, mit dem Reitschüler zusammen herauszufinden, weil das würden die Eltern nicht tun, wo wollen wir denn hin? Jetzt kann es sein, das ist kontrovers zu dem, was die Eltern wollen. Das passiert häufig.
Der Grund, warum ich keine Kinder habe, hauptsächlich tatsächlich.
Genau. Das ist wirklich nochmal schwieriger. Aber das ist ein Prozess. So, in Teenager und Erwachsener, die haben meistens schon so ein paar Vorstellungen. Bei uns würde ich behaupten, die meisten Erwachsenen suchen einfach nur einen Ausgleich zum Alltag. Die haben reiterlich jetzt keine großen Ziele, außer Schritt für Schritt vorankommen und dabei sich möglichst nicht verletzen oder Angst entwickeln. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine Zielsetzung, die muss man auch respektieren lernen als Reitlehrer und darf dann nicht mit dem falschen Ehrgeiz diese Leute in die falsche Richtung drängen. Ne? Ja. Die kommen nicht, um Turnierreiter zu werden. Und auch wenn das frustriert, das ist halt manchmal so. Ne?
So. Und, mich frustriert und das nicht, das sind mir die allerliebsten tatsächlich.
Ja, aber weißt du, ich meine, also ich kann dir sagen, in meiner Zuhörerschaft, da gibt es schon so sehr viele, die gerne auch so ein paar ambitioniertere hätten, weißt du, aber das ist halt nicht mehr so da an manchen Stellen.
Ja, vielleicht, ja. Es ist weniger geworden, glaube ich, ja. Der Leistungsgedanke ist ein bisschen verschwunden.
Ja, und was ich an der Stelle schade finde, aber da kommen wir jetzt zu weit, das sage ich nur zwei Sätze dazu. Es ist auch so schade, dass der Leistungsgedanke oft mit Tierquälerei einhergeht. Also, dass man immer denkt, jemand, der Leistung vom Pferd will, ist ein Tierquäler. Ich finde, da gibt es auch so viele Unterteilungen, so viele Möglichkeiten und da gibt es so viele, die es gut machen. Aber wie ich schon vorhin sagte, es wird viel über das Schlechte geredet. Mhm. Ja, und da sind wir an einem ganz schwierigen Thema.
Ja. Also Leistungssport ist definitiv nochmal etwas, da können wir auch gerne nochmal drüber sprechen, wenn wir das Thema mal aufmachen wollen. Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein, auf jeden Fall, wenn euch das interessiert, und lasst dem Video auf jeden Fall gerne ein Like da dafür. Bei mir persönlich macht das sehr viel Spaß, über solche Sachen auch mal ein bisschen loser zu sprechen, sage ich jetzt mal. Aber Thema dann Qualität. Ich stimme dir da bei allem auch zu. Also auch gerade, wenn man sich halt mal anguckt, wie viel Aufwand auch eine Ausbildung ist, egal welcher Form, ob jetzt privat oder von der EWU oder von der FN, wie auch immer. Ich meine, EWU steht ja unter der FN. Das ist ja quasi so, für mich ist das teilweise alles so, das ist sehr ähnlich dann. Mhm. Nur halt die eine oder andere Reitweise. Plus die privaten Geschichten ist es immer etwas, wo man sich ja in der Regel auch erstmal durchkämpfen muss und wo derjenige auf jeden Fall was lernt. Die Sache ist ja nur, dass halt, wenn jemand sagt, er ist jetzt Trainer C oder ich bin Trainer à la Guru XY, dass viele das Gefühl haben, das sagt ihnen nichts mehr. Also, dass sie gar nicht wissen, ist das jetzt gut oder schlecht, weil sie halt zum Beispiel schon schlechte Trainer C getroffen haben und ganz tolle Trainer Guru XY.
Ja, verstehe.
Wo ich persönlich die Frage beantworten würde mit, das muss jeder für sich rausfinden, weil ja vielleicht auch ein Trainer, der jetzt für Person A nicht gut war, nicht gut funktioniert hat, das meistens auch menschlich daran hängt. Und das ist nun mal so, wir sind nun mal total Menschen. Das hängt aber nicht mit dem Trainerschein zusammen.
Nee, gar nicht, genau.
Und der kann für den nächsten wieder richtig gut funktionieren. So.
Was ich glaube, was eine Checkliste ist, um Reitschulen zu bewerten, ist der Zustand der Pferde auf jeden Fall. Die Haltungsformen, ne, die wir da haben.
Was ist deine Liebste?
Also ich kann mir Pferde in Boxen nicht mehr vorstellen. Ich möchte aber dazu sagen, dass ich behaupte, dass es Pferde gibt, die in einer Box, in einer großen Box, in einer geräumigen Box, vielleicht mit einem Paddock und einem Anschluss an Artgenossen, ne, durchaus gut aufgehoben sind. Also auch da wieder kein Schwarz-Weiß-Denken. Ich denke da vor allen Dingen an Rentner, die ihre Ruhe auch mal wollen. Ne? Mhm. Wir haben im Aktivstall gemerkt, dass es durchaus für Pferde Stress sein kann, wenn die Herdenkonstellation nicht stimmt. Und dass auch das Liegen in der Sicherheit, also und deswegen, ne, na klar kann eine Rentnergruppe auch eine Lösung sein, ganz klar. Aber dann müssen beispielsweise die Liegeflächen angepasst sein. Die brauchen Raum, die müssen sich sicher fühlen, um sich überhaupt zu legen. Mhm. Und da ist es natürlich schwierig, weil du musst ganz andere Quadratmeterzahlen eigentlich herbeten und kleinere Gruppen. Und da kommen wir wieder, wo kommen wir da hin? Ans Thema Preis.
Ja, ja?
So. Genau. Und deswegen sage ich, also meine Lieblingshaltungsform definitiv Aktivstallhaltung von Pferden, die gut zusammenpassen und die auch biologisch oder physisch, kann man sagen, physisch ist besser, noch in dieser Haltungsform stressfrei und glücklich sind. Mhm. Na, aber ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, wenn du zu einer Reitschule gehst, also das möchte ich auch gerne deinen Zuhörern hier nicht so gesagt haben, wenn du in eine Reitschule gehst und die sind in Boxen gehalten, dann sind das alles traurige Pferde. Also das empfinde ich so nicht. Also
nee, es auch nicht. Ich denke halt nur tatsächlich, wovon ich eher Abstand halten würde, sind wirklich diese 3x3 Meter Boxen, nur 4 Stunden am Tag vielleicht mal raus, während gemistet wird und so. Davon würde ich tatsächlich grundlegend Abstand halten. Alles andere, was eben auch geräumiger und vor allen Dingen luftig und eben Zugang zu anderen Pferden und so weiter gewährleistet, wäre für mich völlig in Ordnung, eben weil es ja auch so ein bisschen darauf ankommt, wie die Pferde eben untereinander auch so drauf sind. Ne? Ja. Also ich habe auch schon Pferde erlebt und früher habe ich immer geschworen, nein, Pferde gehören in die Herde und müssen auf jeden Fall. Ich habe aber auch schon Pferde erlebt, die so unglücklich waren in einem Offenstall, dass es unfair wäre zu sagen, nee, nur Offenstall oder Aktivstall ist das A und O und alles andere ist Mist. Das wäre einfach unfair den Tieren gerade gegenüber, die halt auch sich so nicht wohlfühlen. Ne?
Ja.
Okay, also Haltung ist auf jeden Fall so ein Punkt.
Genau, Ausrüstung auf jeden Fall auch noch. Ne? Mhm. Ausrüstung sollte passen, die sollte auch möglichst nicht, ich meine, klar, wenn das jetzt Pferde sind, die anatomisch sehr ähnlich sind, dann kann man das schon mal machen, aber man sollte nicht so das Gefühl haben, der Sattel, der da in der Sattelkammer hängt, ist der Wanderpokal für alle 10 Schulpferde. Mhm. Na, da hilft auch der Einzelunterricht dann nichts, also weil das kann einfach nicht funktionieren. Ne? Ja. Und man muss auch dazu sagen, es funktioniert eigentlich für den Reitschüler auch nicht, weil zum Beispiel, wenn ich an unseren Bestand an Schulpferden denke, wir haben ja auch komplett unterschiedliche Größen für unterschiedliche Gewichtsklassen und unterschiedliche Reitniveaus. Und wenn ich da überall dieselbe Ausrüstung drauf verwenden würde, dann kann ich keine Qualität für meinen Reitschüler anbieten. Ich muss gucken, wen setze ich auf welches Pferd, was für eine Anatomie bringt der Reitschüler mit, welche Anatomie hat das Pferd und dann sollte ich dafür eine geeignete Lösung finden. Ne? Mhm. Klar setzt du auch zwischendrin mal eine kleine Zwecke auf deinen Kaltblüter, weil es halt gerade sich angeboten hat oder weil sie es mal wollte, ne? Kann ja sein.
Ja, ja.
Aber das ist ja nicht gang und gäbe. Ne? So, das ist halt. Und deswegen muss man einfach sagen, die Ausrüstung ist auf jeden Fall noch was, wo ich drauf achten würde, aber unter dem Aspekt, dass ich auch Ahnung von der Ausrüstung habe. Ja, da wird ja auch viel Mist erzählt.
Also gerade auf Social Media verbreitet sich halt unwahrscheinlich schnell ganz viel gefährliches Halbwissen. Und da kommt halt mal schnell irgendwie eine Aufregung her, die halt nicht gerechtfertigt ist. Also was ich vor allen Dingen sagen würde, ist so, schaut, dass es vor allen Dingen die Sachen keine Risse haben und solche Sachen. Und dass man halt auch merkt, die Ausrüstung ist auf jeden Fall gut funktionstüchtig. Also ist nicht irgendwo kaputt oder irgendwie, weiß nicht, beim Westernsattel wackelt das Horn schon oder so Sachen. da würde ich mir dann doch mal Sorgen machen. Und vieles lernt man ja dann halt auch mit der Zeit. Beziehungsweise ich würde tatsächlich, was Wissen angeht, auf Bücher zurückgreifen, ne, auf Fachliteratur, statt jetzt unbedingt auf Social Media. Da wäre ich da ein bisschen vorsichtiger, was das angeht. Und dann kann man auch gerne mal Fragen stellen. Weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass halt, wenn ich jemanden dann Fragen stelle, wo ich mich selber nicht auskenne und der kann mir das vernünftig, logisch erklärt darlegen, was, wieso, weshalb, dann hat das seinen Grund, warum das jetzt bei diesem Pferd zum Beispiel so und so gemacht wird. Also vielleicht gibt es ja auch ein bisschen ungewöhnlichere Verschnallungen von irgendwelchen Sachen, die man aber aus bestimmten Gründen eben macht und die dem Pferd aber auch nicht schaden. Weil mir fällt gerade kein Beispiel ein, aber kann ich mir vorstellen.
Ja, ja. Also ich persönlich finde inzwischen auch, da kann man ein bisschen darauf achten, wie viele Abonnenten und so weiter die haben und wie viele Beiträge, aber ich finde YouTube auch eine ganz nette Quelle, weil du ein YouTube-Video, das kann ich jetzt wieder mit meinem Wissen an Digitalisierungs- und Geschichten sagen, ein hochwertig produziertes YouTube-Video. Ich rede jetzt nicht von diesen Shorts, ne, sondern von wirklich ein da macht sich derjenige schon ein bisschen Gedanken darüber, was der da veröffentlicht und erklärt. Und ich sag mal so, das ist nicht so ruckzwei fix dahin gequatscht. Ne? Also kann man in der Regel nicht machen, weil du hast einen Schnitt, du hast mehrere Aufnahmen, weil was schiefgelaufen ist und so weiter und so fort. Also ich behaupte jetzt einfach mal, dass sehr, sehr viele YouTube-Beiträge, die so um die 20 Minuten dann vielleicht doch gehen, auch schon recht fundiertes Wissen vermitteln können. Wenn man jetzt nicht so der Lektüre-Typ ist, ne, dann ist das vielleicht eine gute Alternative. Aber was bitte nicht als Grundlage für gute oder schlechte Reiterei gesehen wird, sind 3 Sekunden Insta-Reels, bei der mal wieder einer sagt, guck mal, wie schrecklich oder so. Ja, also wenn ich sowas lese, dann denke ich mir so, bitte. Und auch Momentaufnahmen. Gerade wenn man Reitschüler ist, ist man so doll beeinflussbar, weil man ja noch viele Eindrücke verarbeiten muss und noch keine eigenen großen Erfahrungen hat. Bitte lasst euch nicht von diesem ganzen Käse, der da den ganzen Tag veröffentlicht wird, von Momentaufnahmen, die keine Minute zusammenbringen, keine Minute in eurer Denkweise erschüttern, redet mit euren Reitlehrern. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache. Da erkennt man übrigens auch die Qualität. Ob der Reitlehrer Rede und Antwort stehen möchte und bereit ist zu erklären, oder ob die sowas sagen wie so Flösschen, das machen wir schon immer so. Ja, das bringt keinen weiter. Ich meine, klar, zwischen Tür und Angel, da kann das mal passieren, aber dann von mir aus, dann nutzt man die nächste Reitstunde dafür, um das zu klären.
Genau, ne? Oder die nächste Theoriestunde, weil es gerade regnet, nicht wahr?
Ja, genau.
Ja, aber das mit den aufwendigen Videos kann ich nur bestätigen. Also meine Reihe von den Let's Ride Videos, wo ich ja verschiedene Sachen so aus dem Westernreiten, halt gerade Basics und so halt mit erkläre, sind wahnsinnig aufwendig, das zu machen. Und das ist halt nicht mal schnell dahin gesagt, sag ich jetzt, was halt schnell mal auf Instagram eben in den kurzen Videos mal so hingewirkt, ne?
So. Ja, da muss auch ein Bewusstsein dafür entstehen. Instagram ist oder Facebook, das sind polarisierende Social-Media-Kanäle. Ne? Da geht es um Reichweitenaufbau damit, dass sich Leute aufreiben.
Genau, das funktioniert ja so schön. Ne?
Ja, hat auch sein Positives, kann ich dir sagen. Ja. Wenn du bereit bist, dich zur Zielscheibe zu machen, dann funktioniert das wunderbar.
Ich wollte gerade sagen, du machst es doch eh gerne mal.
Aber man sollte dort halt nicht erwarten, dass das Ganze ist. Ne? Ja. Dafür gibt's auch in meiner Welt Kurse, Bücher und so weiter. Ne? Mhm. Und so ist es bei der Reiterei halt am Ende auch.
Ja. So, damit kommen wir jetzt nämlich auch zu dem letzten und wichtigen Punkt. Wir haben es ja zwischendurch immer wieder mal angesprochen, aber wenn man sich das jetzt mal im Gesamtkonzept mal anschaut, gerade wenn wir jetzt über die Qualität sprechen, über das Aufräumen von Klischees, über den Umgang mit den Pferden, also halt auch die Versorgung der Pferde, ganzheitlicher Ansatz, sehr auch durchaus flächenintensive Haltungsform für die Tiere, dass es den Pferden gut geht, die verschiedenen Weiterbildungsmöglichkeiten und so weiter und so fort, kommen wir jetzt auf den Punkt der Preis. Ich habe früher...
Jetzt noch eine Stunde,
wir versuchen uns kurz zu fassen, aber ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dafür auch das Bewusstsein zu schaffen, weil... Das, was wir früher hatten, ne, wir erinnern uns an die dunkle Reithalle mit den 10 Pferden, die kreuz und quer durcheinander gelaufen sind. Dafür habe ich damals 10 D-Mark bezahlt. Ne?
Ja.
So.
Ja.
Und jetzt haben wir aber eine Entwicklung in der Reitschule durchgemacht. Und wenn man diese Reitschulen eben findet, ne, 50% fand ich, klang schon mal ganz gut, da findet man welche. Mit Einzelunterricht und den vielen Qualitätsmerkmalen und dem guten Umgang mit den Pferden, dann geht das für 10 D-Mark oder 5 Euro nicht mehr. Ne? Also nicht mal ansatzweise. Und ich glaube, das sollte jetzt an dem Punkt jedem klar sein. Und dass wir eben einen gewissen Preis aufrufen müssen. So, jetzt dürfen alle mal kurz die Luft anhalten, was Nicolette zu dem Preis immer sagt. Ich schluck da auch immer wieder, bin da auch noch nicht, aber das würde ich mich sehr freuen, wenn du es nochmal kurz zusammenfassend vielleicht formulieren könntest.
Also die größte Zusammenfassung, die ich dir geben kann, ist eigentlich, Reitunterricht nehmen kostet heute so viel wie früher ein Pferd. Hm. Und ein Pferd kostet heute so viel wie früher vielleicht eine Yacht gekostet hätte. Nein, das ist jetzt übertrieben, aber du weißt, was ich meine. Ja? Ja. Wir dürfen wirklich nicht mehr erwarten, dass wir das zu dem alten Preis kriegen, ganz klar. Ich habe da mein Beispiel. Ich will auch nicht behaupten, dass mein Beispiel jetzt das Nonplusultra ist, aber wir nehmen für 45 Minuten Einzelunterricht im Moment 76 Euro. Da fragen mich manchmal auch, aber welche, wie kommst du denn auf 76 Euro? Ich sage, naja, das habe ich halt berechnet, das kam raus, da habe ich es genommen. So.
Gewürfelt hast du das.
Und am Ende war es halt so, ich wollte einen gewissen Stundensatz haben und dann habe ich das ausgerechnet. Ich wollte einen gewissen Gewinn und ich wollte, und das wissen auch die wenigsten heute zu würdigen, du willst ja auch eine Marge haben, die du mal ein bisschen vermarkten kannst. Also Aktionen, Danksachen und so weiter. Wenn ich mit 10 Mark die Stunde, ne, oder 5 Euro, gehen wir mal ein bisschen realistischer rein. Heute sind es die beliebten 20 Euro, ja, 20 Euro so. Ja. Wenn ich heute für 20 Euro dann noch Rabattkarten und sowas ausgebe. Ich habe jetzt erst wieder Kunden betreut, wirklich, die nehmen für den Einzelunterricht 35 Euro für die halbe Stunde. Und da habe ich gesagt, Leute, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Ihr kommt nicht auf den grünen Zweig. Und dann hatten die noch eine Rabattaktion. Jede 10. Reitstunde umsonst. Ja, das muss man sich mal ausrechnen. Das funktioniert leider nicht. Nicht in der 1:1-Betreuung. Jeder Personal Trainer, den du dir anheuerst, ne, ich rede jetzt nicht von einem, der einer riesengroßen Angestellter in einer riesengroßen Fitnessstudio-Kette ist, sondern ich rede jetzt wirklich von jemandem, der selbstständig ist. Ne? Ja. Jeder Handwerker, alle kosten mindestens 60 Euro netto die Stunde, Minimum. Und da bist du schon gut. Ne? Da hast du schon guten Preis gekriegt. So. Und wir bringen eine Reitanlage mit, wir bringen ein Pferd mit, wir bringen den Reitlehrer mit. Vielleicht sind wir das noch nicht mal selber, sondern müssen noch Angestellte bezahlen. Ne? Es kommt drauf an, wie groß du halt eben bist. Oder wie du dich entscheidest, das ist ja auch eine Entscheidung. So, ne? Und da kommt dann einfach, das kann nicht funktionieren. Es kann nicht funktionieren. Und so hart es klingt, ich behaupte, dass jeder Reitschüler, der erwartet, dass Reitunterricht günstig ist, für ihn einfach bezahlbar sein muss, das auf Kosten der Pferde tut, weil am Ende die Reitschule, die so handelt, immer dort sparen wird, wo es am einfachsten ist. Das sind nicht die Mitarbeiter, das ist nicht die Anlage, das ist das Pferd. Weil das Pferd kann sich nicht beschweren.
So. So bitter das klingt, ne? Also dann lässt man dann doch mal irgendwie die Physiotherapie dann lieber doch nicht kommen, auch wenn man weiß, dass da irgendwie was klemmt. Da die Zahnbehandlung verschiebt man dann doch noch mal ein weiteres Jahr. Und so Sachen, ne? Also das sind halt Dinge, die man dann als Reitschüler dann letztendlich in Kauf nimmt, wenn man permanent auf den Preis drücken will. Wir sind aktuell bei 50 Euro für 45 Minuten. Und ich merke auch selber, dass das nur knapp reicht, sage ich jetzt mal. Ne? Also die Möglichkeit, groß Rabatte zu geben oder so, haben wir nicht. Und wir setzen jetzt zum Beispiel halt viel mehr auf die Serenity Camps, die wir anbieten. Also quasi wirklich von Montag bis Freitag eine intensive Woche. Dann kann man sich auf die Menschen einstellen und so weiter. Und sind da bei 800 für die Woche. Für das Pferdetraining, so für die 5 Tage. Und das ist tatsächlich etwas, da kommen wir auch mehr in die Preiskategorie, die du angesprochen hast. Und ich denke, dass das dass das halt die Realität werden muss letztendlich für alle, damit es halt auch den Pferden gut geht, damit es die Möglichkeiten gibt, dass die Pferde diese Versorgung bekommen, die man sonst so schnell unter den Tisch fallen lässt.
Ja.
Also, ja.
Und da ist jeder in seiner eigenen Verantwortung, sich zu überlegen, wie ich das Hobby dann für mich umsetzen kann. Ne? Es ist durchaus möglich, dass man dann halt vielleicht in einer Zeit, wo man Azubi ist oder so, dass man dann halt vielleicht nur 2-mal im Monat reiten gehen kann oder so. Ne? Das ist, ich keine Ahnung, oder vielleicht sogar nur einmal. Das kommt ja natürlich drauf an, was für eine Situation du lebst. Oder der Schritt zum eigenen Pferd ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer. Der sollte gut überlegt sein und eben keine, also das muss ich auch unterstreichen, ein eigenes Pferd ist definitiv nicht die günstigere Alternative. Nee. Das hört man sehr oft. Ich habe Eltern gehabt, die haben sich, als ich 2023 den Cut gemacht habe und gesagt habe, meine Reitschule nur noch Einzelunterricht zu dem Preis, da sind Eltern zu mir gekommen, die haben 11-jährigen Kindern plötzlich ein eigenes Pferd gekauft und haben das irgendwo auf einem Bauernhof eingestellt, also so, ich sag mal so, ne, so wo keine Pensionsbetrieb so, und haben dann die Kinder mit den Pferden alleine gelassen. Ich habe keine Ahnung, wie sich das entwickelt hat, aber ich habe keine gute Idee dazu. Ne? Mhm. So, ja, und
das klingt gruselig.
Ja, es ist auch das. Und es ist vor allen Dingen nur dann, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, es kann nur dann günstiger sein, wenn man am Pferd spart.
Ja.
Und das sieht manchmal nicht mal ein direkter Hinweis. Ne? Zum Beispiel ist das ja ein Kind gewesen, was jede Woche Reitunterricht hat. So, jetzt, das wird ja als erstes weggestrichen. Ja? Mhm. Reitunterricht, den brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Wir haben ja jetzt ein eigenes Pferd.
Ja, so, deswegen, ne? Kann man das ja auch. Sobald man ein eigenes Pferd hat, kann man das alles.
Das alles weiß doch sofort, jeder. Ganz genau. So. Und dann ist ja, also wir spielen das Spiel jetzt nicht zu lange, weil das wird, ne, das dehnt jetzt zu sehr aus. Aber Fakt ist eins, was ich jedem da draußen versprechen kann, ein eigenes Pferd mit der Masse an variablen Kosten, die du gar nicht, jetzt noch nicht mal ein Gefühl davon für hast, wenn du Reitschüler bist, ist niemals günstiger als der teuerste Reitunterricht. Das ist einfach nicht so. Ne? Und da dürfen auch die Großen, da kommen wir nochmal zu deinen Trainerscheinern, mit besserem Beispiel vorangehen. Ich finde es ganz schwierig, dass unter anderem halt, wenn ich einen Richter einlade oder so, ne, dass die noch so günstig sind. Das ist zwar schön für mich als Betrieb in dem Moment, wenn ich den brauche für irgendein Abzeichen oder so, ne? Aber auch da schäme ich mich inzwischen, weil ich so denke, Mensch, der Mensch hat so viel Qualifikation, der hat so viel leisten müssen, ne, dort. Und dann kriegt er das da so schlecht honoriert, weil das irgendein Gebührensatz so sagt.
Ja. Ja. Und das ist traurig, dass quasi die Ausbildung von Reitern und Pferdetrainern etc. So wenig wert ist anscheinend. Ne? Also wir sollten das auch viel mehr wertschätzen, weil das ist eine harte Arbeit, vor allen Dingen, weil man sehr viel an sich selber und an sich persönlich arbeiten muss in der Arbeit mit den Pferden. Und das merkt man erst dann nach Jahren, so hat man diese Erkenntnis, dass man sagt, wow, nicht ich habe wahnsinnig viel jetzt über Pferde gelernt, sondern ich habe sehr, sehr viel auch über mich gelernt, wie sich das eben dann auch aufs Pferd überträgt. Und das ist dann die Riesenerkenntnis, die wahnsinnig viel Arbeit ist.
Also, ja, und das will auch nicht mehr jeder machen. Ne? Also das ist nicht so ein netter High-Society-Job mit, herzlich willkommen, dass Sie da sind, hier ist Ihr Obstkorb. Ne? reichen Sie doch hier direkt über unsere total moderne App Ihre Arbeitsurlaubstage ein, und wenn Sie irgendwie was zu trinken wollen, da ist unser Kühlschrank, bedienen Sie sich, ja. Das ist nicht unsere Realität.
Nein.
Aber das ist von gewissen, also die Leute, die wir unterrichten, gerade wenn sie so zwischen 20 und sagen wir mal 25 sind, dann haben die solche Ansprüche an ihre eigene Arbeitsstelle. Das ist halt heute so. Mhm. Ja? Ich habe jetzt erst wieder ein Gespräch geführt mit jemandem, der gesagt hat, früher durfte der Azubi nicht mal Miff noch Muff machen, heute darf der sagen, nein, ich möchte das nicht. Und es ist ja auch okay, die Entwicklung ist in Ordnung. Ne? Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir wollen keine mündigen Menschen.
Mhm.
Aber wenn die Menschen immer mündiger werden, müssen sie auch intelligenter werden, und sie müssen ihre eigenen Bedürfnisse auch jedem anderen zugestehen. Und da gehört für mich die Reitschule dazu.
Ja, ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort, so insgesamt. Damit möchte ich diese Folge, sage ich jetzt mal, hier auch gerne beenden. Vielen, vielen, vielen Dank, Nicolette, dass du mit dabei warst. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, und ich hatte tolle neue Erkenntnisse.
Sehr schön, da freue ich mich.
Ja, ich hoffe, ihr, die zuhört oder zuseht, auch. Schreibt es, wie gesagt, gerne in die Kommentare, lasst gerne ein Like da. Auf Spotify könnt ihr, denke ich, auch den Podcast auch bewerten. Ne?
Ja.
Also lasst da gerne Bewertungen da, da freuen wir uns gerne über Feedback. Und wie gesagt, wenn ihr noch mehr davon hören wollt, lasst es uns wissen.
So machen wir das. Genau.
Super.
Vielen Dank auch an dich, und ganz tolle Sache. Viel, viel Erfolg weiterhin.
Ja, danke gleichfalls, und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Wow, was für eine interessante und mal abwechslungsreiche Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wenn ihr jetzt denkt, Mensch, ich und mein Pferdebusiness, ich habe auch was zu erzählen. Ich möchte auch mal über meine Neuerung, über meine innovative Art, über irgendetwas, was vielleicht nicht jeder hat und womit ich mich im Pferdebusiness behaupte, sprechen, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an mail@nicolettemenge.de mit eurem Vorschlag und gern lade ich euch bei einem interessanten Thema zu diesem Podcast hier ein. Denn Reitstall Revolution lebt davon, dass wir uns austauschen und dass wir innovative Ideen, wie wir die Pferdewirtschaft am Ball halten, besprechen. In diesem Sinne, ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin und jetzt noch einen schönen zweiten Advent. Das war's für heute mit Reitstall Revolution. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann verpasse auf gar keinen Fall die nächste, indem du jetzt den Podcast abonnierst und lass doch auch gerne eine Bewertung da. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.